Die Predigt, die ich euch mitgebracht habe, heißt Nachfolge hat Folgen. Nachfolge hat Folgen? Echt? Welche sind das denn? Das wollen wir ein bisschen untersuchen. Ein bisschen sage ich, weil es da hunderte Aspekte gibt und die werden wir nicht alle schaffen, sondern nur die, die mir halt spontan dazu eingefallen sind. Diese Predigt ist für Leute, die noch nicht nachfolgen und für solche, die mehr oder weniger passiv nachfolgen und für die, die bereits Schritt für Schritt ganz aktiv in der Nachfolge sind. Provokativ könnte man sagen, sie ist damit für Gelegenheitschristen, für Gewohnheitschristen und für echte Nachfolger. Du kannst selbst entscheiden, zu welcher Gruppe du dich zählst oder zu welcher du gehören möchtest. Nachdenken wollen wir darüber, welche Folgen denn Nachfolge hat. Es geht dabei um Fragen wie, ich weiß ja gar nicht, worauf ich mich da einlasse oder ich weiß ja gar nicht, ob ich das überhaupt kann. Muss ich dann was tun? Ich bin doch schon erlöst. Und was ändert sich eigentlich für mich? Ja, worauf lasse ich mich eigentlich ein, wenn ich Jesus nachfolge? Auf das Leben, auf die Liebe, auf das Licht, auf den Ursprung aller Dinge, auf die Wahrheit, auf die Gerechtigkeit und die Ewigkeit. Ich finde, das klingt nicht so schlecht, oder? Es gibt aber auch eine Kehrseite und die darf man nicht verschweigen. Denn wenn ich Jesus nachfolge, kann das auch bedeuten, in manchen Ländern Verfolgung, Hohn und Spott, Anfechtung, radikale Veränderungen des Lebens, die manchmal keinen Aufschub erlauben und die auch ungeahnte, ungeplante Auswirkungen haben. Wie zum Beispiel bei Zachäus, dem Oberzöllner von Jericho. Als er von Jesus hört, denkt er, den muss ich doch mal sehen, mal gucken, was an dem dran ist. Aber dummerweise ist es für ihn gar nicht so einfach, Jesus zu sehen. Denn eine große Menschenmenge versperrt ihm den Blick auf Jesus. Gibt es auch jemanden, der dir den Blick auf Jesus versperrt? Fällt dir jemand ein, der vielleicht durch sein Verhalten, das du so gar nicht mit Christsein in Einklang bringen kannst, den Blick auf Jesus irgendwie verstellt oder verzerrt? Oder versperrst du jemanden die Sicht? Kann es sein, dass du jemanden im Weg stehst, dem du den Blick, den freien Blick auf Jesus versperrst? Zachäus gibt nicht auf, weil er spürt, Jesus ist anders. Er ist anders als die Leute hier. Es reicht einfach nicht, diese zu sehen, sondern ich möchte Jesus sehen. Ich muss dorthin und deshalb lässt er sich was einfallen. Er läuft voran und er klettert auf einen Maulbeerbaum, auf einen Maulbeerfeigenbaum. Mach dich auf den Weg. Zachäus unternimmt was. Seine Not, die macht ihn erfinderisch. Und dabei merkt er, dieser Weg zu Jesus, der ist nicht immer mühelos. Aber sein Plan geht auf. Genau an der Stelle, wo er auf diesen Baum geklettert ist, kommt tatsächlich Jesus vorbei. Aber was ist das? Etwas Unerwartetes passiert. Jesus stoppt und schaut auf diesen Baum hinauf und entdeckt ihn dort und sagt, Zachäus, woher kennt er meinen Namen? Zachäus, komm herunter, ich muss bei dir einkehren. Und was macht Zachäus? Er ergreift diese Gelegenheit, ohne zu wissen, worauf er sich da eigentlich einlässt. Und das vor all diesen Menschen, die ihn so feindselig anschauen. Immerhin hat er sie jahrelang betrogen. Manchmal hätten wir es ja gern so ein bisschen unauffälliger, so, pst, Jesus, geh schon mal vor, da hinter der Ecke, da treffen wir uns. Ich bete später, so leise, heimlich, für mich, doch nicht hier vor all den Leuten. Oh nee, das liegt mir nicht, wenn mich alle ansehen. Erst mal ganz ruhig, ist doch eh nur wichtig, was in meinem Herzen ist. Doch Zachäus kommt vom Baum herunter, so schnell er konnte. Und das war bestimmt nicht standesgemäß für einen Mann seines Berufs. Aber das war ihm sowas von egal. Diese Chance lässt er sich nicht entgehen, er nimmt Jesus bei sich zu Hause auf. Und er merkt die Zuwendung und er merkt die Anerkennung von Jesus und das gefällt ihm sehr sogar. Er genießt es. Freuen sich jetzt die Leute mit ihm, dass es ihm so gut geht? Nein, sie sind empört. Sie sagen, wie kann sich Jesus mit so einem Sünder einlassen? Sünder sind ja immer die anderen. Was Jesus Zachäus erzählt, das ist uns nicht überliefert, aber auf einmal macht Zachäus den Mund auf, tritt vor Jesus und sagt: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich jemanden etwas abgepresst habe, wenn ich etwas zu Unrecht mir angeeignet habe, dann gebe ich ihm es vierfach zurück. Zachäus lässt sich verändern. Dabei hat Jesus das gar nicht von ihm gefordert. Wieso willst du denn plötzlich dein Geld teilen, Zachäus? Das ist doch gar nicht nötig. Doch, ich will aber, sagt er. Aber wieso denn? Plötzlich ist soziale Verantwortung ein Thema für ihn und auch Wiedergutmachung. Man merkt, da tut sich was bei Zachäus, da ändert sich was. Doch woher kommt dieser Wunsch? Jesus hat, soweit ich weiß, nicht damit angefangen, zumindest steht es nicht da. Lag es einfach so an seiner Gegenwart, an Jesu Gegenwart? Überleg doch mal, das wäre ja richtig gefährlich. Du sitzt da so ahnungslos mit Jesus zusammen und mir nichts, dir nichts, kommen da ganz neue Gedanken und neue Entschlüsse in dein Herz. Du blätterst da so gedankenverloren in deiner Bibel und plötzlich springt dich da ein Wort Gottes an und du merkst, das ist für mich, jetzt muss ich handeln. Oder du sprichst mit einem Christen oder einer Christin so über Gott und die Welt und plötzlich ist da die Gegenwart einer großen Liebe für dich spürbar, einer großen Hoffnung, die du gar nicht richtig fassen kannst, die du gar nicht in Worten beschreiben kannst. Wie ein helles Licht kommt es dir vor. Oder du dämmerst so in der Predigt vor dich hin und plötzlich spricht der Heilige Geist und du weißt, jetzt passiert was mit mir. So wie hier bei Zachäus, so viel Geld brauche ich gar nicht für mich. Da gibt es Leute, die haben es viel nötiger. Dabei hat er sein Leben in dem Moment noch gar nicht, oder er hatte sein Leben noch gar nicht Jesus übergeben. Und Jesus sagt zu ihm, der heutige Tag hat dir und deinem Haus Rettung gebracht. Jesus spricht von Rettung, weil die Veränderung bei Zachäus so offensichtlich ist. Das hat bei ihm eingeschlagen wie der Blitz. Denk jetzt bloß nicht, du seist gerettet, wenn du ordentlich spendest. So funktioniert das nicht. Das geht genau andersrum. Nicht weil er gibt, wird er gerettet, sondern weil er gerettet war, hat er gegeben. Mit offenen Händen und mit freudigem Herzen. Was er vorher gierig festgehalten hat, bereitet ihm gar kein Problem mehr, jetzt loszulassen. Aus seinem Herzen kommen Entscheidungen, die Menschen um ihn herum in Erstaunen versetzen. Das passiert, wenn man mit Jesus zusammen ist. Nicht die Wut der Leute hat Zachäus irgendwie weich gekocht. Kein Gebot hat ihn irgendwie zum Umdenken gebracht. Allein die Gegenwart Jesu hat bewirkt, seine Umgebung mit anderen Augen zu sehen. Man hat hier bei Zachäus auch nicht das Gefühl, dass er jetzt irgendwie zwanghaft irgendwas Frommes tun muss. Im Gegenteil, in diesem Moment ist er zum ersten Mal wirklich frei. Er war zum ersten Mal nicht mehr Sklave des Geldes, was er vorher gehetzt, zusammengerafft hat und beschützt hat, wo er irgendwie zusehen musste, wie er seine Kröten zusammenhält. Er kann zum ersten Mal loslassen. Das ist die Freiheit, die Jesus schenkt, die er auch dir schenken möchte, wenn du dich auf ihn einlässt. Auch die Jünger wussten, als Jesus sie in die Nachfolge gerufen hat, überhaupt nicht, worauf sie sich da einlassen. Aber voll Vertrauen gingen sie ohne zu zögern mit ihm mit. Uns wird berichtet, dass Jesus sie auffordert, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Und dann kommt das Erstaunliche, denn der Bericht geht so weiter, sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm mit. Sie wussten nicht, worauf sie sich einließen. Und sie wussten auch nicht, ob sie das denn überhaupt konnten, was Jesus da mit ihnen vorhatte. Konnte man ihnen das überhaupt zutrauen, so von ihrer Ausbildung her? Das waren doch ganz einfache Leute, zum großen Teil Fischer oder Handwerker. Deshalb wurde eine Unternehmensberatung beauftragt, diese 12 Jünger mal unter die Lupe zu nehmen, so auf Herz und Nieren zu untersuchen, und ich habe euch hier das Ergebnis mitgebracht. An Jesus, Sohn des Josef, Schreinerei in 16127 Nazareth. Sehr geehrter Herr Jesus, Herzlichen Dank für die Zusendung der Unterlagen der 12 Männer, die Sie für Leitungspositionen in Ihrer Organisation vorgesehen haben. Alle Kandidaten wurden in der Zwischenzeit diversen Prüfungen unterzogen, welche bereits durch unseren Computer ausgewertet worden sind. Dazu wurde jeder auch mit einem Psychologen und mit einem Berufsberater zusammengetan und von diesen interviewt. Die Resultate haben wir diesem Schreiben beigelegt und wir raten Ihnen, diese genauestens zu prüfen. In der Folge haben wir einige Kommentare zu diesem Untersuchungsauftrag für Sie zusammengestellt. Dieser Teil dieser Dienstleistung ist selbstverständlich kostenfrei für Sie. Unsere Mitarbeiter sind der Meinung, dass fast alle ihre Kandidaten eine etwas fragwürdige Vergangenheit haben und dass es ihnen an beruflichen Fähigkeiten mangelt, sodass sie für ihre Firma nicht geeignet sind. Wir raten Ihnen daher, Ihre Suche fortzusetzen nach Personen, die berufliche Erfahrungen und Kapazitäten mit einbringen können. Simon Petrus zum Beispiel ist emotional instabil und er wird schnell wütend. Andreas hat absolut keine Führungskapazität. Den zwei Brüdern Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, sind deren persönliche Interessen wichtiger als Loyalität. Thomas scheint eher eine zweifelnde Natur zu haben und könnte dadurch einen schlechten Einfluss auf die anderen Mitarbeiter ausüben. Wir sehen es als unsere Aufgabe an, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Matthäus auf der Schwarzliste der Vereinigung jüdischer Geschäftsleute aufgeführt ist. Jakobus und Thaddäus neigen eindeutig zu radikalen Handlungen und bei den Tests haben sie sich als manisch-depressiv erwiesen. Einer ihrer Kandidaten jedoch beweist großes Potenzial. Er ist ein Mann mit vielen Fähigkeiten und Kapazitäten. Er versteht es, mit Menschen umzugehen, hat ein gutes kaufmännisches Verständnis und wichtige Beziehungen zu wichtigen Personen in hohen Positionen. Er ist sehr motiviert, ehrgeizig und zuverlässig. Wir empfehlen Ihnen, Judas Ischariot als Ihre rechte Hand und Kontrolleur anzustellen. Alle anderen Fälle erklären sich von selbst. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit Ihrem neuen Unternehmen und bedanken uns für diesen Auftrag. Hochachtungsvoll, Jordan Unternehmensberatung. Und was macht Jesus mit diesem Schreiben? Das ist nämlich das, was die Welt sagt. Aber weißt du was? Wenn du ein Matthäus bist oder ein Johannes, dann reicht das vollkommen aus, wenn der Heilige Geist in dir wohnt. Dann kann durch dich, durch Menschen wie dich und mich, diese Welt verändert werden. Wir sind nicht perfekt, aber als Nachfolger, erfüllt vom Heiligen Geist. Was hindert dich eigentlich, das in Bewegung zu setzen, was du hast, was Gott dir gegeben hat, auch wenn es wenig ist, außer dass du dich selbst hinderst? Als das Erdbeben in Haiti war, da gab es in England einen jungen Mann, der sieht diese Bilder der Zerstörung und denkt sich, da muss man doch was tun. Und er überlegt sich, was er machen könnte. Als erstes fällt ihm ein Spendenlauf ein, aber Laufen ist nicht so sein Ding. Er ist besser mit dem Fahrrad, also macht er eine Sponsoren-Fahrradfahrt, organisiert er. Er sucht sich eine Strecke aus und er fand auch eine Dame, deutlich älter als er, die ihm eine Website machte, um Spenden zu sammeln für Haiti. Und da konnte man zusehen, live zusehen, wie er da so seine Runden mit dem Fahrrad fuhr und auch wie viel Geld dazu gespendet wurde. Sein Ziel bestand darin, 500 englische Pfund zu sammeln. Als der erste Tag vorbeiging und er seine Runden gedreht hatte, waren schon 57.500 Pfund auf dem Konto. Alle Leute schauten begeistert zu und er brauchte noch ein paar Monate, und er hatte eine 250.000 britischer Pfund zusammengesammelt, zusammengeradelt. Daraufhin wurde er vom britischen Premierminister eingeladen und er bekam die höchste Auszeichnung seines Landes. Und dieser junge Mann heißt Charlie Simpson und er ist 7 Jahre alt. Charlie sah die Folgen des Erdbebens im Fernsehen und er ging seiner Mama, das war übrigens diese deutlich ältere Frau, die ihm die Website machte, so lange auf den Wecker, bis bis sie diese Sache ins Internet gestellt hat. Weil er sagte, ich kann nicht viel, aber das, was ich kann, ist Fahrradfahren. Und warum soll ich nicht das einsetzen, um die Not der Menschen zu lindern? Denk mal über diesen Gedanken nach. Was wäre es, wenn du das bisschen, was dir Gott gegeben hat, in Bewegung bringen würdest? Du kannst immer über deinen Mangel reden, aber dadurch ändert sich nichts. Oder du denkst darüber nach, was dir anvertraut ist, und mit einmal verändert sich das gesamte Bild. Die ersten Worte von Jesus an Simon Petrus lauteten: Komm mit und folge mir nach. Und auch mit seinen letzten Worten forderte er ihn wieder auf: Folge du mir nach. Das eine in Markus 1, das andere in Johannes 21. Auf dem gesamten Weg zwischen diesen beiden Aufforderungen hörte Petrus nie auf, Jesus nachzufolgen, obwohl er oft dabei stolperte. Und daraus können wir lernen: Es ist besser, ein Nachfolger zu sein, der manchmal Fehler macht, als ein Mensch, der den Fehler macht, Jesus nicht nachzufolgen. Diesem Jesus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Was bedeutet es eigentlich, wenn Jesus über sich selbst sagt: Ich bin die Wahrheit? Wisst ihr, was das heißt? Jesus sagt damit: Ich entspreche zu 100% dem Original. Darum konnte Jesus sagen: Wer mich sieht, der sieht den Vater. Übrigens, warum ist Morden falsch? Nicht, weil es in der Bibel steht. Es entspricht nicht dem Original, denn Gott ist Leben. Warum ist Stehlen falsch? Nicht, weil es in der Bibel steht. Gott ist kein Dieb und deshalb entspricht auch dies nicht dem Original. Warum ist Ehebruch falsch? Nicht, weil es in der Bibel steht, sondern weil Gott immer treu ist. Die Ehe zu brechen entspricht nicht dem Original. Alles, was nicht dem Original entspricht, ist die Unwahrheit und damit falsch. Alles, was dem Original entspricht, ist die Wahrheit und dadurch richtig. Und der Mensch war von Anfang an geschaffen, dieses Original wiederzuspiegeln. Er war geschaffen im Ebenbild Gottes. Das war und das ist Gottes Absicht. Und das zeigt uns, was Nachfolge bedeutet. Wir sollen in diesen Zustand zurück. Und dazu müssen wir Jesus und den Heiligen Geist in unser Leben lassen, weil aus eigener Kraft ist das nicht zu schaffen. Zuerst einmal sollen wir selbst Schüler sein. Wir sollen von Jesus lernen und auch voneinander. Weil jeder von uns hat ja schon auch was gelernt. Und wenn wir miteinander agieren, dann sehen wir das und können auch davon lernen. Wisst ihr, was das bedeutet, Schüler zu sein? Das bedeutet, dass wir keine Meister sein müssen, um voranzukommen. Schüler zu sein heißt, es kann auch mal eine Menge falsch laufen. Schüler heißt, dass ich auf jemanden gucken kann, der mir zeigt, wie es geht. Und Jesus bietet das an. Er sagt: Komm, folge mir nach. Lass mich dein Lehrer sein. Du bist mein Schüler und ich zeige dir, wie es geht. Und das bedeutet, sich auf den Weg zu machen, auf einen Weg mit ihm. Es gibt eine ganze Reihe Leute, die verwechseln Christsein mit so einem schönen Häuschen im Grünen. Sie denken, Gott hat uns befreit von unserer Sünde, von unseren Sorgen, von unseren Problemen, von unserer Schuld. Und jetzt haben wir einen Vater im Himmel, der versorgt uns mit allem. Es geht mir richtig gut. Richtig ist, dass das eben Beschriebene das Ziel ist. Falsch ist, dass wir schon am Ziel angekommen wären. Die Wahrheit ist, dass wir einen Weg vor uns haben und dieser Weg führt zu diesem Ziel. Dort sind die Wohnungen, die Jesus für uns vorbereitet. Wir sind erlöst von der Sklaverei. Wir sind erlöst von dem Machtbereich Satans, in dem wir gefangen waren, ob wir das gemerkt haben oder nicht. Wir sind auf dem Weg, aber wir sind noch nicht da. Wer weiß, dass er einen langen Weg vor sich hat, der wundert sich auch nicht, wenn er sich mal blasen läuft. Der wundert sich auch nicht, wenn er mal müde wird oder wenn unmögliche Umstände auftreten. Am gefährlichsten für unser geistliches Wachstum ist aber so eine Passivität, dass wir uns eben nicht auf diesen Weg machen. Dass wir uns einfach zurücklehnen und darauf warten oder noch nicht mal das, dass Gott etwas tut in unserem Leben. Es nützt nichts, einfach nur das Lenkrad einzuschlagen, wenn man nicht in Bewegung ist. Stellt euch mal so einen Lastwagen vor, der still auf der Straße steht. da das Lenkrad zu bewegen, das ist richtig schwer und es tut sich nichts. Aber wenn er nur so ein bisschen schon in Bewegung ist, dann reicht schon eine kleine Bewegung am Lenkrad und schon kann man die Richtung ändern. Ein Leben mit Jesus ist aber auch ganz bestimmt nicht hyperaktiv. Es heißt ja, dass wir mit ihm wandeln sollen. Von Rennen ist da nicht die Rede. Wenn man pausenlos beschäftigt ist, dann funktioniert die Nachfolge nicht. Jesus selbst gibt uns eine gute Beschreibung über den Zweck und das Tempo der Nachfolge. Er sagt, kommt her zu mir, kommt alle in meine Nähe, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Bei ihm können wir also auftanken. Und er sagt weiter, nehmt auf mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Bei ihm können wir inneren Frieden finden. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus lädt uns ein zu einem erholsamen, zu einem erquickenden Gang mit ihm ein. So ein Joch, das wir aus dem landwirtschaftlichen Bereich kennen, das steht ja für eine enge und sinnvolle Verbundenheit. Wenn wir mit Jesus im Gleichschritt gehen, dann passt er sich an unser Tempo an, damit wir das auch können und damit es auch für uns passt. Denn dann ist die Last leicht, wie er sagt. Und man könnte im wahrsten Sinne des Wortes sagen, wir schneiden uns ins eigene Fleisch, wenn wir zurückbleiben oder wenn wir vorpreschen oder in eine falsche Richtung drängen. Deshalb ist hier der Schlüssel für einen erholsamen Gang, dass wir uns auf ihn einlassen, dass wir von ihm lernen. Was können wir denn schon zustande bringen, wenn er nicht an unserer Seite mitwirkt? Nichts, was wirklich in Ewigkeit Bestand hätte. Und der Weg, den wir gehen, der ist manchmal ganz schmal und steinig. Das hat Jesus gesagt. Und auch ein Prediger, als ich ein kleiner Junge war und mit meinen Eltern in den Bergen im Urlaub, da waren wir in Bayerisch Zell und sabbats in der Gemeinde im Schliersee und ich habe da so als kleiner Steppke mit meinen Matchbox-Autos gespielt, aber irgendwas habe ich aus dieser Predigt aufgeschnappt, wo es halt hieß, dass es da so einen schmalen Weg gibt und einen breiten Weg und dass der breite Weg in die Verdammnis führt. Und ihr könnt euch denken, als wir das nächste Mal spazieren gegangen sind, kamen wir an so eine Weggabelung und da war so ein breiter Weg und ein schmaler und meine Eltern, die wollten den breiten Weg gehen und ich dachte, die laufen da in ihr Verderben. Und habe da geheult und gesagt, wir müssen da lang. Da seht ihr, man kann was aufschnappen aus einer Predigt und es doch halt falsch verstehen. Aber auch wenn wir groß sind, verstehen wir manchmal etwas falsch. Schaut mal, hier ist ein junger Mann und der betet, lieber Gott, beschütze mich. Und er vertraut darauf, dass ihm nichts geschieht. Doch im nächsten Moment, gerade hat er sich umgedreht, kriegt er einen Stein an den Kopf. Und dann meckert er natürlich, warum Gott, hast du das zugelassen? Und als er genauer hinguckt, erschreckt er sich, was er da sieht. Ja, da war Jesus und hat eine Menge für ihn abgehalten. Und ein kleines Steinchen ist durchgekommen und hat ihn getroffen. Oh, das tut mir sehr leid. Habe ich einen der Steine verpasst? Bist du okay? Ja, wir haben was falsch verstanden und sind beschämt. Nachfolge heißt manchmal, dass Jesus vorangeht und manchmal, dass er nach hinten absichert. Gedanklich waren wir ja eben schon in den Bergen. Dort fängt er einen auf, wenn man ins Rutschen kommt. Es gibt ziemlich selten Asphaltstraßen, die bis zum Gipfel führen. Mancher sagt vielleicht, warum soll ich denn Jesus nachfolgen? Ich bin doch schon ein guter Mensch. Reicht das nicht? Schön, wenn du ein guter Mensch bist, wirklich. Aber ohne Jesus stehst du höchstens auf irgendwie so einem kleinen Nebengipfel. Da geht es irgendwann nicht mehr weiter und die Aussicht bleibt im wahrsten Sinne des Wortes ziemlich beschränkt. Mit Jesus dagegen ist die Aussicht kolossal. Nicht nur so weit das Auge reicht, sondern sogar so weit das Herz reicht. Und das schaut ja bekanntlich weiter, wie wir wissen. Und Jesus freut sich, wenn du dein Licht anzündest, damit du ein Licht für diese Welt sein kannst, an dem sich andere orientieren können. Kannst du dir einen Stern mit Minderwertigkeitsgefühlen vorstellen, der so denkt, ach, das ist mir aber unangenehm, alles um mich herum so dunkel, ich werde Gott bitten, ob er mir mal so einen Dimmschalter einbaut, womit ich mich so ein bisschen herunterregeln kann. Manche Christen benehmen sich, als hätte sie Christus berufen mit den Worten, folge mir, unauffällig. Aber so hat sich das Jesus ganz bestimmt nicht vorgestellt. Jetzt haben wir schon über den Weg und wir haben über die Wahrheit gesprochen, fehlt noch das Leben. Welches Organ brauchst du ziemlich dringend zum Leben? Richtig, das Herz. Wenn du Jesus nachfolgerst, verändert sich vor allem dein Herz und bestimmt nicht zum Schlechten. Gott ist nicht nur Schöpfer dieser Erde und der neuen Erde, Gott will auch dein Herz neu schaffen. Und viele Christen meinen, dass sie sich jetzt anstrengen müssten, um aus eigener Kraft irgendwie einen besseren Menschen aus sich entwickeln. Und das ist ein völlig falsches Verständnis von dem, was uns die Bibel sagt. Denn hier versuchen wir, etwas selbst zu wirken, was uns definitiv nur geschenkt werden kann. Mit dieser Veränderung des Herzens wird aber eine Kettenreaktion ausgelöst. Zuerst verändert sich dein Herz und dann zieht es Kreise. Dadurch verändert sich dein Leben, dadurch verändern sich deine Beziehungen, dein Umfeld und deine Umwelt verändern sich und ganz besonders verändert sich deine Zukunft, denn darüber steht die große Überschrift Leben in Ewigkeit. Abschließend möchte ich noch eine kurze Geschichte erzählen, die ein Pastor in seiner Kinderzeit erlebt hat. Und er schildert das so und ich erzähle es in Ich-Form, weil das besser rüberkommt. Er sagt, ich war noch relativ jung, als mein Papa schwer krank wurde und wir dadurch zu Hause in ziemlich schwierige finanzielle Verhältnisse gerieten. Mama musste wirklich hart kalkulieren, um mich und Papa, der nun als Kraft ausgefallen war, irgendwie über Wasser zu halten. Das führte dazu, dass es bei uns nicht wirklich viel gab. In der Schule, da war ein Wandertag anberaumt. Und ich kann mich erinnern, das waren nicht so die Highlights meines Schullebens. Aber okay, es war halt so, wie es war. Und so ging ich zum Kühlschrank, um zu gucken, was es noch gab. Und da sah es ziemlich leer aus. In der Aufschnittschale lag nur noch eine einzige Salamischeibe. Und es gab gerade noch zwei Scheiben Brot. So habe ich also die Salamischeibe genommen und zwischen die beiden Scheiben Brot getan. Margarine gab's nicht und Butter schon gar nicht. Ich habe eine Flasche mit Leitungswasser gefüllt und es kam beides in eine Tüte und so ging es ab zu dem Wandertag. Alles lief gut, bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir mitten im Wald eine Rast machten und alle ihre Sachen auspackten. Da waren so Bänke und Tische und jeder brachte sein Mitgebrachtes hervor. Und zu meinem Schrecken stelle ich fest, ich sitze da an einem Tisch, nur mit Mädchen. Und eins von diesen Mädchen kommt auf die Idee und sagt, wisst ihr, was wir jetzt machen? Jeder packt seine Sachen jetzt hier auf den Tisch und dann teilen wir alles miteinander. Und im selben Augenblick denke ich, nein, das machen wir jetzt nicht, das ist voll peinlich. Mach keinen Ärger. Doch bevor ich irgendwas machen oder sagen konnte, waren alle schon dabei. Und ich hatte da meinen Beutel mit meinem alten Salamibrot, nicht mal mit Butter. Und die Mädchen packten da Sachen auf, weiße Schokolade, Schokokuchen, Erdbeeren, Salate aller Art, Frikadellen. Was du dir vorstellen kannst, der Tisch war voll, eine Festtafel. Und ich saß da so und wollte am liebsten unter dem Tisch verschwinden. Mitten mal sagt das Mädchen neben mir, sie schaut mich an und fragt und sagt, wow, ich stehe voll auf Salamibrot. Warum auch immer sie das gesagt hat, ob das jetzt ein erster Flirtversuch war oder was auch immer. Aber es war mir ganz egal, ich habe nicht tiefer darüber nachgedacht. Sie nahm mein Salamibrot und im selben Augenblick wusste ich, das ist meine Freikarte für diese Festtafel hier. Und was ich verstanden habe, ich war als Bettler gekommen und ich durfte wie ein König leben. Und ich dachte, das ist doch das, was Gott auch mit uns vorhat, stimmt's? Irgendwann erlebst du diesen Punkt, wo Gott zu dir kommt und sagt, hör mal, hast du Lust, dein Leben mit mir zu teilen? Wir machen das ganz einfach. Du gibst mir das, was du hast und ich gebe dir das, was ich habe. Und im selben Augenblick verstehst du, das ist der beste Tausch deines Lebens, das ist der beste Tausch überhaupt, den du haben kannst. Wenn du dazu nicht Ja sagst, dann musst du echt mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn du das nicht annimmst. Und im Laufe der Jahre ist mir ein Punkt immer klarer geworden. Ich habe Leute getroffen, die haben sich krampfhaft an ihrer Salamischeibe festgehalten. Und auf das Angebot von Gott sagen sie, nein, ich möchte lieber mein Salamibrot festhalten. Ja, wie blöd ist das denn? Als ob Gott unser vertrocknetes Salamibrot bräuchte. Er hat die Kühltruhen voll. Der Punkt ist, er hat keinen Mangel. Den Mangel, den hast du. Und das, was du verstehen musst, ist, dass wenn Gott dich einlädt und sagt, teil doch dein Leben mit mir, dann meint er, dass er Gnade, Liebe, Kraft in Fülle für dich hat. Und mit einmal spürst du, dass diese Nachfolge überhaupt keine Leistung, nichts mit deiner Leistung zu tun hat, sondern mit einem genialen Schachzug dieses Gottes, der da sagt, willst du mit mir teilen? Dann sag doch einfach, ja, hier, meine Sorgen, kriegst du. Mein Versagen, nimm es. Meine Ängste, davon habe ich reichlich. Herr, und Sünden, wenn du willst. Und der Herr sagt, okay, und dafür kriegst du jetzt meine Sachen. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmut, Freundlichkeit, Güte, Heilung, Überwindung, ewiges Leben, was auch immer du willst. Wie lange willst du noch an deinem Salamibrot herumkauen? Wie lange noch? Jesus will keine Bewunderer. Jesus will Nachfolger. Die Bewunderer, die rühmen Jesu Taten von gestern. Die Nachfolger wissen, dass Jesus heute noch genauso wirkt. Die Bewunderer, die gehen einer letzten Entscheidung für Jesus aus dem Weg. Die Nachfolger verbinden ihr Schicksal mit seinem. Die Bewunderer sind heute begeistert von Jesus und morgen von irgendjemand anderem. Die Nachfolger machen diesen Herrschaftswechsel nicht mehr rückgängig. Die Bewunderer fragen, was habe ich von Jesus? Die Nachfolger fragen, was hat Jesus von mir? Die Bewunderer sonnen sich gerne im Glanz Jesu. Die Nachfolger wenden sich gern dem Elend der Welt zu. Nein, Jesus will keine Bewunderer. Er will Nachfolger. Auf Bewunderer kann er verzichten, aber nicht verzichten kann er auf Nachfolger. Und nicht verzichten kann er auf dich. Amen.